Hallo und herzlich willkommen zu Weird History, dem Podcast, der euch mit den verrücktesten, absurdesten und ja auch manchmal doch recht düsteren Geschichten aus der Vergangenheit versorgt. Alle 2 Wochen Samstag erscheinen wir jetzt. Das sind Leonie und ich, Bianca. Hallo.
Hallo.
Und wir beide nehmen euch mit, begleiten euch in die Geschichte und das ganz ohne staubige Zahlen und irgendwelche Daten, wie man das aus dem Geschichtsunterricht kennt, was ja doch immer relativ trocken war. Wir machen das ganz anders, denn wir erzählen euch ja eigentlich die abgefahrensten Anekdoten aus der Geschichte, die eigentlich im Geschichtsunterricht eher weniger vorkommen.
Ja, und dazu kann man vorweg noch einmal sagen, wir sind eigentlich genauso gespannt wie ihr auch, denn wir recherchieren unsere Fälle halt unabhängig voneinander. Das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht, welcher Fall die andere Person gleich vorstellt und wer, was wir da einfach Neues lernen.
Besonders darum geht es nämlich auch. Ihr sollt hier natürlich auch ein bisschen was lernen, denn wir setzen das für euch alles in den historischen Kontext. Und der ist ja teilweise auch ein bisschen größer und da mussten wir uns auch reinfuchsen. Leonie, das erste Thema, was wir mitgebracht haben, das ist ja ein spezielles, was sich, glaube ich, eigentlich auf die ganze Welt einmal übertragen lässt. Wir wollen nämlich über merkwürdige Traditionen sprechen. Und ich glaube, die gibt's rund um den Globus verteilt. Bevor wir da aber so richtig reingehen, vielleicht einmal die Frage an dich. Hast du irgendeine ganz kuriose Tradition, die du selber so praktizierst?
Tatsächlich, liebe Bianca, ist aber ja.
Ich bin überrascht. Ich habe gedacht, du musst jetzt ganz lange nachdenken, ehrlich gesagt.
Nee, also normalerweise muss ich das bei solchen spontanen Fragen. Aber wir haben da was. Ja, das ist nicht so richtig in meiner Familie etabliert. Ich habe das so mit übernommen. Ja, einfach weil die Familie meines Freundes das macht. Das sind halt Niederländer und ganz klischeehaft.
Essen die Käse.
Auch. Aber es gibt jeden Freitag einen Pommes-Freitag. Und ja, also ich weiß nicht, ob man das richtig als Tradition bezeichnen kann, aber eigentlich ja irgendwie schon, das ist halt so ein Familiending.
Und ich würde sagen schon, ich meine, Katholiken essen ja am Freitag auch Fisch. Das ist ja auch so eine Tradition
also
eigentlich.
Also bei uns ist es halt einfach ein bisschen schmieriger, aber das ist...
Bisschen fettigere Finger, genau.
Genau, aber ich muss auch ehrlich sagen, nachdem man so die erste Funde in den ersten Monaten dann auch so überwunden hat, es ist eine total schöne Tradition, weil eigentlich geht es echt darum, dass man zusammenkommt und dass man die Woche so ein bisschen Revue passieren lässt, weil jeder kommt ja irgendwie so von der Arbeit und findet sich dann dort ein und dann schnacken wir einfach so über das, was so war und dann hat das so ein bisschen was von Kindheit, weil ich habe immer so, wenn ich an Pommes denke, dann verbinde ich das so direkt mit Freibad oder so, wo man als Kind dann immer noch eine Pommes auf die Hand gekriegt hat.
Und das waren so schöne Zeiten, ne? Gönnt man sich heute eigentlich viel zu wenig, wenn man ehrlich ist.
Deswegen Pommesfreitag.
Siehst du, und deswegen habe ich dir diese Frage nämlich gestellt, weil ich die Hoffnung hatte, dass du mich nicht fragst. Weil es bei mir tatsächlich, also ich könnte jetzt ganz viele Sachen erzählen von kitschiger Deko, die wir immer am Weihnachtsbaum hängen. Das ist schon so eine Tradition. Wir haben immer so ein Ding so, wer hat den verrücktesten Weihnachtsbaum?
Weil aber jeder nimmt teil? Also ist das eine richtige Competition?
Ja, so
oder?
Wir haben so familienintern, also meine Familie, meine Schwester, die hat ja auch eine eigene Wohnung und wir als WG. Und wir haben halt immer... Mehr, also du weißt, früher war mehr Lametta. Wir haben das seit 20 Jahren wirklich gesammelt. Also Mama sammelt das vom Tannenbaum ab. Und das heißt, es ist recycelt. Und wir benutzen seit 20 Jahren das gleiche Lametta. Ja. Und das ist sowas, was ein bisschen kurios vielleicht im ersten Moment klingt.
Ja.
Aber ich glaube, während unserer Recherche haben wir beide festgestellt, dass es wirklich noch viel, viel kuriosere Dinge gibt. Ich möchte mal einmal kurz vorwegnehmen. Also ich habe wirklich gehadert, was ich nehmen soll. Weil es gibt ja viele Dinge, die ich schon oft im Fernsehen gesehen habe. Dieses Cheese Rolling Festival in England.
Ja, das ist gefährlich, ne?
Wo die irgendwie so einen Hang runter rennen und so einen Riesenkäse hinterherlaufen, um den zu fangen.
Das ist, ich habe das mal bei Galileo, glaube ich, geguckt.
Ich schwör's dir, ich auch.
Ja. Und ganz ehrlich, ich dachte mir so, warum? Also das denkt man sich wahrscheinlich bei mehreren Dingen, aber da ist ja wirklich also ständig Knochenbrüche, ständig irgendwelche anderen wirklich schlimmen Verletzungen, weil natürlich, wenn du da einen Hang runterrennst und die sind da, das machen die auch nicht zu zweit, ne?
Nee, überhaupt
also das
nicht.
Das sind dann ja auch Mengen, die da diesen Hügel runterrennen.
Was ist das für eine Verschwendung? Aber weißt du hast gerade über deine fettigen Finger von den Pommes geredet, aber wie viel Käse rollt denn da? Und da laufen die nur einem hinterher?
Du, das weiß ich nicht.
Das kann ich dir auch nicht sagen.
Gegessen oder nicht mehr?
Ja, aber wie eklig. Dann hat er so den ganzen Schmutz an sich. Und das sind eben so Sachen, die mir sofort in den Sinn gekommen sind. Mhm. Es gibt auch dieses Tomatenfestival in Spanien, wo die sich einfach mit Tomaten bewerfen, wo ich dann schon mich gefragt habe, ob Traditionen oft was mit Essen zu tun haben. Irgendwie schon.
Bei mir auch, will ich mal eben sagen. Aber
siehst du.
Das will ich mir eben jetzt, weil es einfach so gut passt. Bei mir geht es auch um Essen. Aber nicht um Tomaten und auch nicht um Käse. Und das wird vielleicht ein bisschen unappetitlich.
Oh, Alter, da hast du mich jetzt schon neugierig gemacht. Dann würde ich sagen, Leonie, würdest du mir gerne deine Geschichte erzählen? Ja, was für eine merkwürdige Tradition hast du gefunden?
So, ich muss mir überlegen. Also, ich möchte gerne so einsteigen, dass wir Menschen ja alle eine Sache gemeinsam haben. Und zwar ist unser Leben begrenzt. Also, jeder muss irgendwann leider mal von dieser Welt runter. Und manche Menschen haben mehr, andere haben weniger Zeit. Ja, das kann man leider nicht bestimmen. Das ist vielleicht auch ganz gut so, dass man es gar nicht weiß. Aber wenn es dann darum geht, jemanden zu verabschieden, dann gibt es ja verschiedene Beerdigungsformen. Und ich weiß nicht, ob du dir da auch schon mal Gedanken drüber gemacht hast. Ich persönlich habe da schon so eine grobe Idee, wie ich das schön finden würde. Für mich selber?
Tatsächlich muss ich sagen, das ist auch gerade Thema bei uns zu Hause gewesen. Mhm. Weil du hast gesagt, es gibt ja viele Varianten. Ich fand es interessant, weil mein Schwager erzählt hat, dass man sich ja auch über See bestatten lassen kann, sozusagen.
Ja. Das ist auch gar nicht so unbeliebt.
Ja, auch eine schöne Idee, auch wenn man hier gerade so auch an der Nordsee wohnt und hier einfach sehr verwurzelt ist. Also gibt es ja wirklich super viele Möglichkeiten, eben nicht einfach so klassisch unterm Stein auf dem Friedhof zu liegen.
Ja, absolut. Und in Europa sowieso, ne? Also da gibt es ja Feuerbestattungen und. Aber diese Möglichkeiten, die gibt es nicht überall. Und das hängt halt auch ein bisschen damit zusammen, wo man lebt. Und ich möchte dir heute einmal die tibetische Himmelsbestattung, auch Sky Burial genannt, vorstellen. Denn du musst es dir so vorstellen, so Tibet, hoch einfach, windig, Boden ist gefroren, hart, wenig Holz.
Oh, dann wird schon schwierig, ne?
Und da fallen schon die meisten Sachen eigentlich weg. Und deswegen, ja, ist es auch so ein bisschen praktisch gewesen, sag ich mal, als man sich für diese tibetische Himmelsbestattung, entschieden hat, aber als das aufkam, weil man eben die Person nicht irgendwie auf der Erde bestatten kann, da der Boden einfach zu hart ist und wie gesagt, Brennholz fehlt eben. Deswegen, legt man die Person auf einen Stein und dann kommen letztlich Geier.
Nein, ich hatte das jetzt gerade schon im Kopf und habe gedacht, das kann doch nicht sein.
Es ist tatsächlich so und es ist, also steckt jetzt viel mehr dahinter, als ich es jetzt gerade kurz einmal erwähnt habe, denn es hat tatsächlich Tradition. Es geht nämlich vermutlich auf vorbuddhistische Bräuche zurück. Man sagt ungefähr, dass er so im 12. Jahrhundert angefangen hat und ja, es ist eigentlich ein bisschen unüblich für den Buddhismus, der ja sonst eher sehr friedliches, aber es gab wohl einen sehr starken Einfluss von einer Person, die heißt Dampa Sangye. Und ja, der hat einfach weite Teile Indiens, China und auch Tibets bereist und hat dort in Tibet auch später ein Kloster gegründet. Und seine Lehren haben einfach diese Tradition so ein bisschen ja, bekräftigt. Und es ist so, dass man das als Übergabe des Verstorbenen an die Natur betrachtet. Also
gut, genau genommen ist es das natürlich. Ja. Also ich weiß ja nicht, geht ja offensichtlich weit zurück und wenn ich mir so vorstelle, aber ich finde diese Vorstellung so schlimm, ich weiß, man ist tot, aber dass der Leichnam da liegt und man wird dann so halt angepickt von Geiern und ganz Geier schön, sind auch so unappetitliche Vögel. Also nicht nur, dass die Aas fressen, ich finde Geier auch wirklich hässlich. Also es sind mit Abstand die hässlichsten Vögel, die es gibt, finde ich.
Ja, ist auch so. Aber das sehen die Menschen in Tibet halt anders, ne? Also das sind einfach heilige Tiere. Und man muss sich das so verstehen, das ist wirklich deren Verständnis von Leben und Tod. Also es betont einfach nochmal, wie vergänglich der Körper ist. Aber die spirituelle Existenz, die dauert halt an. Und wie gesagt, neben diesen geografischen Gegebenheiten, wo man sich einfach so ein bisschen mit arrangiert hat, hat man das dann eben auch einfach als als Ritual gesehen. Und es gibt tatsächlich auch noch ähnliche Formen in der Mongolei und in anderen asiatischen Ländern wie Indien oder Persien. Das ist da so ein bisschen abgeschwächt, sage ich mal. Denn diese Vorbereitung auf die Himmelsbestattung, die ist auch gar nicht ohne.
Was müssen die da alles für machen? Also haben die noch Klamotten an? Überlege ich gerade, weil so, wenn man verbrannt wird, ist es ja auch so Norm, dass man meinetwegen noch einen hübschen Anzug anhat, was eigentlich auch Quatsch ist, weil der Körper wird verbrannt. Aber darf man da mit Kleidung liegen oder wie wird das praktiziert umgesetzt?
Ja, eher weniger. Also es ist erstmal so, dass das jetzt auch nicht überall gemacht werden kann. Ich habe vorhin gesagt, man wird auf einen Fels oder so gelegt. Das ist jetzt nicht unbedingt der Fall, denn der Ort ist halt entscheidend. Zum Beispiel nimmt man da immer so Tempel, die einfach in der Nähe liegen oder auch sogenannte Stupas. Das sind einfach so kreisförmige Grabhügel. Das kannst du dir vorstellen wie so eine Halbkugel praktisch. Und die dienten ursprünglich zur Bestattung von Herrschern. Und weil das jetzt eben so ein heiliger Ort ist, hat man einfach gesagt, gut, dann macht man das dort in der Nähe. Und sobald die Person verstorben ist, geht es auch nicht sofort los, sondern der Körper bleibt 3 bis ungefähr 5 Tage auch noch im Haus des Verstorbenen. Dort kommt dann ein Lama, das ist ein spiritueller Lehrer, der im tibetischen Buddhismus als weiser Führer gilt.
Weißt du was, ich bin so dumm. Ich habe gerade wirklich gedacht, da kommt ein Lama rein. Im ersten Moment, ich so,
schön.
Und dann kommt ein Tier und transportiert den ab oder was? Aber natürlich, der Dalai Lama, die Bezeichnung, ja.
Aber ich glaube, da kommt man auch schnell drauf. Und ganz ehrlich, es ist so kurios. Also wenn man von Geiern gegessen wird, ne, dann würde ich mich auch nicht wundern, wenn ein Lama dich dahin bringt.
Überhaupt nicht, oder? Ich habe doch diese Vorstellung.
Nee, kann ich total nachvollziehen. Aber nee, es ist wie gesagt ein spiritueller Lehrer. Und der liest dir dann aus dem sogenannten Buch der Toten vor. Ich versuche gar nicht erst das auszusprechen, aber auf Deutsch heißt es übersetzt so viel wie Befreiung durch Hören im Zwischenzustand. Und kannst du dir so vorstellen wie so ein Geleit zwischen Tod und Wiedergeburt? Und ja, diese Sätze in diesem Buch sollen dir halt Anweisungen geben, wie du diesen Kreislauf der Wiedergeburt, an den ja die Buddhisten glauben, wie du den verlassen kannst. Und es ist fürchterlich alt, also das Buch stammt aus dem 8. Jahrhundert. Und ja, wie gesagt, da wird dir dann erstmal ein paar Tage lang von dem Lehrer was vorgelesen. Und dann geht es zum Transport. Das wird nämlich immer vor Sonnenaufgang gemacht. Und dann wird der Leichnam eben zu diesem traditionellen Himmelsbestattungsort, zum Beispiel, also jetzt recht bekannt ist da Tal des Buddha, das ist in der Nähe des Berg Kailash in Tibet. Und ja, da wird die Person dann hingebracht und dann kommen auch sogenannte Rakyapas ins Spiel, auf Deutsch Leichenbestatter. Und ja, also Klamotten sind da eher hinderlich, also die Leichenbestatter fangen dann an, den Körper in Stücke zu schneiden und die
Ach Gott, das klingt aber ein bisschen wie in einem Horrorfilm.
Ja, und also es gibt so ein paar Abwandlungen. Ich habe 2 Sachen gefunden. Es gibt eine Variante wohl, aber ich weiß nicht, wie oft das durchgeführt wird. Da füttert man die Person auch noch während dieser 3-4 Tage der Vorbereitung.
Warte, man füttert die Leiche?
Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das vorstellen muss. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe irgendwie mal gelesen, dass es das möglich sein soll, dass man den irgendwie Flüssigkeiten oder sowas einflößt. Üblicher ist es wohl, dass man einfach bei dieser Vorbereitung, also wo man die Person dann ja letztlich zerteilt, dass man dann sowas wie Gerste oder so noch hinzufügt, damit ja Geier auch Interesse daran haben.
Und so richtig anbieten dann noch, ne?
Ja,
so
genau.
So einen kleinen Appetit haben, die Kirsche obendrauf.
Richtig, es wird garniert, ne? Und das ist total makaber, ich weiß. Aber so wird es eben gemacht und dazu kommen auch noch Wacholderzweige, um die Geier eben anzulocken. Und natürlich wird das Ganze begleitet durch Gebete. Und sobald dann praktisch die Geier erscheinen, beginnen diese dann, den Körper zu verzehren. Und ich habe es ja eben schon gesagt, Geier sind halt wirklich heilige Tiere dort in dem Glauben. Das sind also keine Aasfresser, wie wir es kennen. Und das, dieser Moment, wo die dann damit beginnen, ist super wichtig, weil das entscheidet dann, ob die Person einen guten Übergang ins nächste Leben hat. Denn wenn die Geier den ganzen Körper verzehren, ist es, wie gesagt, ein gutes Zeichen. Das ist dann ein Hinweis darauf, dass die Seele gut losgelassen hat und eben bereit ist. Umgekehrt ist es ein böses Omen, wenn die Geier den Körper meiden. Denn das wird halt einfach als Zeichen angesehen, dass der Verstorbene entweder schlechte Taten begangen hat oder dass die Seele noch an das irdische Leben gebunden ist. Und ja, es ist sehr speziell. Die kulturelle Bedeutung dahinter möchte ich nochmal kurz erwähnen, denn es gilt zum einen als Akt der Großzügigkeit. Also die Praxis wird einfach ja so angesehen, dass man den Geiern Nahrung bietet und dass man damit ja auch letztlich wieder diesen Kreislauf des Lebens unterstützt. Und die Seelenwanderung ist ein weiterer Punkt. Da wird nämlich geglaubt, dass die Seele des Verstorbenen durch die Himmelsbestattung den Übergang ins Jenseits oder eben in die nächste Inkarnation, also in die nächste Schlaufe dieses Kreislaufes der Wiedergeburten, erleichtert wird. Und ja, also ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich bin der Meinung, Beerdigungen sind immer was für die Lebenden und
total
nicht für die Toten eigentlich. Und ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass man das als Abschied sich wünschen kann.
Nee, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht. Also ich stelle mir das auch irgendwie befremdlich vor, glaube ich. So lange dann, dass die Leiche auch noch da liegt, der Leichnam liegt da, dir wird was vorgetragen. Also Traditionen haben ja meistens so ein bisschen auch was Unheimliches an sich. Also wenn ich das jetzt wirklich höre, ich finde es wirklich ein bisschen unheimlich. Ja. Auch für die Hinterbliebenen. Es gibt ja in mehreren Kulturkreisen, dass so die Leichnamen noch länger aufgebahrt werden und man auch sich verabschieden kann und so, aber so lange und dann wirst du da hingelegt und dann wirst du quasi gefressen. Also ja. Ich habe so im Kopf gehabt, mein Papa hat früher mal gesagt, der Grund, warum er nicht einfach beerdigt werden möchte, halt im Sarg und wie nennt man das denn? Erdbestattung.
Eine Erdbestattung,
so,
ja.
Genau, ist, weil er Angst hat, obwohl er tot ist, er hat gesagt, er hätte Angst, von Maden angefressen zu werden.
Oh,
weißt
ja.
du, und da musste ich gerade die ganze ja. Zeit dran denken, weil ich genau das auch dachte, es ist dir eigentlich egal. Natürlich, du kriegst es nicht mehr mit.
Nee.
Aber ich finde, für die Menschen, die so zu dem Hinterbliebenen gehören, das muss doch irgendwie eine ganz schreckliche Vorstellung sein, dass dein geliebter Mensch da jetzt eigentlich gefressen wird. Also ich kann in dem Kreis schon verstehen, dass die sagen, das bringt den dann dahin, wo er hin soll. Und irgendwie haben sie ja auch recht, Beerdigungen sind so teuer.
Ne? Die sind super teuer. Und das
so teuer.
Sicherlich, also das ist low budget. Das
ja,
ist
wirklich, ne? Ja. Also es ist günstig und auch eigentlich super nachhaltig, wenn man ehrlich ist. Also man gibt ja auch den Körper dann zurück zur Natur. Und das ist so ein Gedanke, den finde ich eigentlich total interessant. Ich würde es hier jetzt nicht machen wollen.
Ja.
Ne? Also.
Ich muss dir auch noch was erzählen, da habe ich erst überlegt, sollte ich das noch mit erwähnen oder nicht, weil das Problem dabei ist, dass ich solche Sachen über die ja, vielen, vielen, vielen Jahre natürlich auch so ein bisschen entwickeln und es wird wohl heutzutage noch so gemacht.
Mhm.
Es gibt aber auch, und das ist jetzt eher so Gerücht, weil historisch ist das einfach nicht widerlegt oder belegt, dass es so eine Art Resttradition gibt. Und
was machen die da?
Ja, also da, wie gesagt, ich konnte sehr wenig dazu wirklich forschen. Es gab da so ein paar, ja, grobe Erwähnungen, dass es wohl manche Mönche gegeben hat, die ja dafür gesorgt haben, dass wirklich die Person einen guten Übergang hat. Heißt Reste, also Stückchen, die noch übergeblieben sind.
Die Geier nicht gefressen haben, ja.
So, die sollen dann wohl durch diese Mönche verzehrt worden sein. Weil die einfach ja diesen Glauben bekräftigen wollten, ne? Dass man wirklich sagt, man gibt es zurück, man ist ein Teil von diesem traditionellen Prozess und ja, fällt unter diesem Stichwort Resttradition, wie gesagt, nicht historisch belegt. Deswegen muss man da, glaube ich, so ein bisschen vorsichtig mit sein.
Voll, Leute denken sich ja auch häufig noch irgendwas dazu. Das muss man auch sagen, Traditionen funktionieren ja auch so, ne?
Ja, und dieser Kannibalismus, der dann noch dazu kam, ist natürlich auch nochmal wieder irgendwie nochmal ein anderer Schritt, ne?
Das ja, total. Macht es vielleicht auch noch ein bisschen mystischer, unheimlicher.
Ja.
Ne? Und das ist ja das, wie gesagt, das funktioniert ja bei vielen Traditionen so. Ich finde, es gibt ganz, ganz viele Traditionen, die irgendwie unheimlich sind. Und wenn man mal so historisch guckt, ist das in den meisten Fällen gar nicht so krass, wie man im ersten Moment vermuten mag. Und deswegen könnte ich mir bei sowas vorstellen, dass das auch irgendwie hintendran noch dazu gedichtet wurde, um es noch krasser zu machen.
Denke ich auch. Also das fand ich schon ja, sehr kurios, ne, dass man da auch nichts so finden konnte. Ich meine, gut, bei den Mönchen, so gerade so in Tibet und so, da weiß man natürlich nicht, wie gut sowas da noch festgehalten wird. Aber man muss sagen, es hat die Jahre überdauert. Es hat irgendwie den Weg in die Weiten des Internets gefunden. Von daher, man weiß es schlichtweg nicht. Es war bloß interessant, dass die Vorstellung, ne? Dass man dann nochmal einen Schritt weiter geht sozusagen, einfach um diesen Prozess zu heiligen. Ich bin ganz froh, dass das in Deutschland auf jeden Fall verboten ist.
Total.
Da herrscht ja auch die Friedhofspflicht, ne? Und ja, nee, also.
Den schönen Gedanken, ehrlich gesagt, daran finde ich das mit der Reinkarnation.
Mhm.
Hast du dir schon mal überlegt, als was du wiederkommen wollen würdest? Also wenn du daran glauben würdest?
Ja, tatsächlich.
Aha, okay.
Ja, weißt du, das sind dann so diese schlaflosen Nächte, wo man sich denkt so, wie wäre ich wohl als Schwein? Nein, ich würde irgendwie ganz gerne sogar wiederkommen. Und ich muss sagen, ich habe mich da auch mal so, ja, so ein bisschen reingelesen als Interesse. Es gibt ja immer wieder Fälle, wo Menschen auch ja, sagen, dass sie mal ein anderes Leben gehabt haben. Also es gab da mal irgendwie so einen kleinen Jungen, der meinte, er wäre mal Feuerwehrmann gewesen. Und dann gab es, glaube ich, irgendwo in Amerika so einen Fall, wo auch ein Hochhaus eingestürzt, also jetzt nicht dieses 9-11-Thema, aber ja, eben so ein Vorfall. Und er konnte sich ganz genau daran erinnern, dass er bei diesem Unfall halt auch verstorben ist, wusste aber noch den Namen dieses Feuerwehrmannes.
Krass, solche Geschichten, ne?
Total. Und die Eltern, die haben das auch ernst genommen, ne? Also die haben dann wirklich Recherchen angestellt und haben auch gemerkt, hey, das ist irgendwie wahr. Also es gab diese Person, es gab ja einfach auch Aufzeichnungen davon, ne? Dass er an diesem Ort verstorben ist, dass er da als Feuerwehrmann eingesetzt war. Also das scheint alles legitim gewesen zu sein. Aber mehr konnte man dazu nicht sagen. Also ich glaube ein Stück weit schon daran, dass es vielleicht sogar möglich ist. Natürlich auch so ein bisschen esoterisch. Aber wenn, dann wäre ich, glaube ich, gerne irgendwie ein Hund oder ein Vogel. Also
ein Hund wird auch sehr geliebt, muss man sagen.
Ja,
also ich glaube,
genau.
Als Hund würde man auch wieder Liebe erfahren. Als Vogel vielleicht eher die Freiheit. Ich
Richtig.
Denke, das, was viele Menschen dann so denken, dann kann man fliegen und kannst hinfliegen, wo du willst. Sein, genau. Du wirst eine Taube, dann
ja.
Nicht so. Die können ja nicht so gut fliegen.
Geier ist für mich jetzt auch raus übrigens. Also,
nee, wenn du dann in Tibet da die Verstorbenen fressen musst.
Wäre nicht meins.
Nee, meins
also
auch nicht,
Geier
ehrlich gesagt.
Geier fällt für mich jetzt schon mal raus, kategorisch. Ja, wie gesagt, also ich glaube, so dieses Freie vom Vogel, das hat sicherlich einen Reiz. Jetzt nochmal so als Mensch wiedergeboren zu werden, ich weiß nicht, wie willst du das finden?
Als Mensch? Ich glaube, das hätte ich eher, wenn man es rückwirken könnte. Also ich glaube, ich hätte es spannender gefunden, in der Vergangenheit wiedergeboren zu werden, was ja irgendwie nicht geht, als jetzt so zukünftig. Ah, nachher wachst du dann da irgendwo auf und bist dann in so einer Welt, in der du nicht sein willst und du bist vielleicht auch ein richtig unsympathischer Mensch. Das denke ich mir auch immer, was passiert, wenn du im nächsten Leben vielleicht echt ja nicht so nett,
nicht so
bist,
nett bist,
ne?
Ja.
Und also als Mensch würde ich auch nicht wollen. Nee,
aber sonst, was wäre dann so deine gewählte Form?
Als Faultier, da kannst du am Baum hängen und nichts machen. Nein, da, also das wäre schon, obwohl ich finde die auch niedlich.
Die,
ne?
Sind, auch
die sind wirklich süß, ich glaube, das wäre so mein Ding. Wo du das aber gerade gesagt hast, mit den Vögeln und diesem Freifühlen und Fliegen.
Ja.
Das ist eigentlich eine sehr schöne Überleitung gewesen zu meiner Tradition, die ich dir mitgebracht habe. Das Witzige daran ist, deswegen hatte ich diese Einstiegsfrage auch gestellt, ob du selber Tradition praktizierst und habe da noch nicht alles preisgegeben, was ich hätte preisgeben können.
Oh, okay.
Denn ich habe dir eine Tradition mitgebracht, die von mir gar nicht so weit entfernt ist, weil ich sie tatsächlich seit ein paar Jahren auch selber mit praktiziere und das ist wirklich ganz cool.
Aber
und
kein Lametta, oder?
Nee, um Lametta.
Nein, ah, okay.
Nee, ist schon ein bisschen mehr als Lametta und tatsächlich gibt es da auch ein bisschen mehr geschichtlichen Hintergrund als vielleicht beim Lametta. Mhm. Nämlich wollte ich dich mitnehmen in die Welt der Magie und der Mystik, in eine Zeit, wo noch angeblich Frauen auf Besen geflogen sind und sich getroffen haben, um gemeinsam mit dem Teufel ums Feuer zu tanzen und ja, gemeinsam die Walpurgisnacht im Harz zu feiern.
Ah, spannend.
Hast du davon schon mal was gehört?
Ja, ich bin da auch schon mal ganz begeistert wandern gewesen und da sind ja auch noch so ein paar Hinweise darauf, ne? Sie haben ja so ein bisschen Tourismus heutzutage. Aber ich habe bestimmt schon das ein oder andere Bild von der Hexe und mir in meiner Kamera drin.
Ja, man muss auch wirklich sagen, im Harz kommt man ja kaum dran vorbei. Also die Hexe ist ja so ziemlich das touristischste Symbol, was es da gibt. Klar ist es auch ein Vermarktungsprinzip, aber was du gerade gesagt hast, ist ja wirklich auch diese ganzen Gesteinsformationen, die es da gibt, die heißen auch witzigerweise ganz häufig etwas mit Teufel. Mhm. Wir haben die Teufelsmauer, die ist im Harz sehr beliebt. Da wandern die Leute hin und wir haben eben den Brocken, der ja zu damaliger Zeit angeblich der Blocksberg war, wo dann eben die Hexen hingeflogen sind. Und diese Tradition mal genauer anzugucken, fand ich einfach ultra spannend, weil sie auch erst vor kurzem gefeiert wurde, und das kann ich sogar so sagen, weil sie nämlich erst vor kurzem gefeiert wurde, nämlich in der Nacht vom 30. April zum 1. Mai. Und da würdest du jetzt vielleicht sagen, na 1. Mai, da wird ja auch reingetanzt, ne, von vielen Menschen und so. Das hat aber natürlich nicht viel mit Mystik und Magie zu tun und ist ja sonst auch ein bisschen langweilig, wenn man ganz ehrlich ist, ne?
Ja, bis auf Maibaumklauen ist es, glaube ich, eher wirklich so ein feuchtfröhliches Event.
Genau, da geht es um Trinken und Spaß haben. Ja. Und bei Walpurgisnacht mittlerweile vielleicht auch ein bisschen, aber da ist halt schon viel Geschichte hinter. Denn diese Tradition wird wirklich seit Hunderten von Jahren gefeiert. Sie ist gar nicht so alt, wie ich dachte. Sie ist erst 300 Jahre alt.
Oh, ich hätte auch gedacht, dass es älter ist.
Ja, also sie geht natürlich zurück aufs Mittelalter, das schon. Aber diese ganze Tradition ist noch gar nicht so alt. Aber alles, was halt im Hintergrund passiert ist, das ist eben auch das, was eben das Spannende daran ist. Und warum ist es auch wert, es mal zu erzählen. Also vor allem im Harz kommen die Leute ja heute noch zusammen und wollen eben diese Tradition zusammen feiern. Und geht ein bisschen wild zu, geht ein bisschen mystisch zu, also es ist gefühlt alles irgendwie mit dabei. Denn die Walpurgisnacht ist eine Nacht, die so voller Magie steckt und der so ein bisschen die Grenzen zwischen Realität, glaube ich, und dieser übernatürlichen Welt, die ja viele Menschen super spannend finden, so ein bisschen verschwimmt. Und das muss man sagen, wenn man mal im Harz mit dabei war, das tut's wirklich in der Nacht.
Oh, ich hätte schon Bock, da auch mal teilzunehmen. Also nächstes Jahr Walpurgisnacht, ich komme.
Ich kann dir wirklich sagen, das ist wirklich sehr interessant, wie das da alles stattfindet. Die Leute sind verkleidet, die geben richtig viel da rein, sich zu verkleiden. Also die sehen teilweise aus, wie man sich so eine Hexe halt vorgestellt hat.
Mega cool.
So diese Grimmschen Hexen, aber eben auch teilweise noch düsterer. Dann sind da auch ganz viele Teufel mit dabei, mit ihren Hörnern. Und wenn es dann so langsam dunkel wird, du hast so den Brocken im Hintergrund und dann wird zum Beispiel in Schirke gefeiert und dann hast du so vor diesen ganzen Feuern diese Hexenhüte, die so emporgucken. Es ist wirklich allein optisch.
Ich hab ein Bild vor
Augen. Sag ich dir, ist es schon ein Blick wert, auch mal Richtung Harz zu gucken. Denn diese Tradition ist ja gar nicht so weit weg von uns.
Nee, das stimmt.
Teilweise ja eben auch in Teilen von Niedersachsen wird sie gefeiert. Und wir kommen jetzt aber mal zu der Legende, die dahinter steht. Denn der Legende nach versammelten sich dort genau in dieser Nacht Hexen und Teufel, um ganz geheime Rituale zu zelebrieren, so untereinander. Da gibt's ganz viele Gerüchte und auch Aufzeichnungen, die allerdings, das muss man an dieser Stelle sagen, größtenteils erzwungen worden sind, weil natürlich das Kapitel dahinter ein deutlich düstereres ist, was im Geschichtsunterricht ganz häufig zu kurz kommt, nämlich das Kapitel der Hexenverfolgung. Und da wurden ja eben vor allen Dingen Frauen, aber auch Männer, aber es waren eben überwiegend Frauen, ja häufig wirklich so lange gefoltert, bis sie zugegeben haben, dass so etwas in der Art stattgefunden hat.
Ich erinnere mich, da gab es doch auch irgendwie mal so eine Folterart, dass man irgendwie Steine an die Knöchel gebunden hat und dann ins Wasser.
Und wenn sie wieder aufgetaucht ist.
Ja, dann war sie eine Hexe und wenn nicht, dann
war sie halt tot. Genau, und das ist halt einfach Quatsch, weil natürlich gehst du unter, wenn dir Steine an die Beine gebunden worden sind. Und sie wurden ja auch verbrannt, also es sind wirklich, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass sowas wirklich passiert ist, aber es ist passiert im Mittelalter. Und dieser Hintergrund ist natürlich da komplett mit drin.
Ja.
Der wird ein bisschen überschattet, muss man sagen. Heutzutage feiert man es ja ein bisschen anders, aber es ist schon wichtig, da eben auch drauf zu gucken, denn früher wurde so gesagt, ja, es ist gruselig, Hexen sind böse, das kennst du auch noch aus den Märchen, die dir vorgelesen worden sind. Da war die Hexe ja eigentlich immer die Böse.
Ja.
Ne, Bibi Blocksberg hat später ein bisschen anders gemacht.
Das stimmt, aber ansonsten, das, wie du vorhin schon angesprochen hast, Gebrüder Grimm, natürlich ganz bekannt, da erinnere ich mich auch eher daran, dass man Hexen meiden sollte, ne? Dass die eher von keiner guten Natur waren.
Du kannst dir halt vorstellen, wenn die Hexen dann zum Brocken aufgebrochen sind, sind die natürlich geflogen.
Ja.
Und was glaubst du, wie so eine Hexe fliegen konnte? Hast du da schon mal drüber nachgedacht?
Meinst du, wie viel km/h?
Nee, warum konnte eine Hexe fliegen? Das ist tatsächlich so eine Frage, das fand ich super spannend, als ich das gelesen habe auch.
Ja.
Warum die Menschen glauben, dass Hexen fliegen konnten?
Oh, was ich cool finden würde, und ich glaube, das ist absolut falsch. Also, man hat sich die Hexen ja so ein bisschen als Seelenlose, ne, weil an den Teufel verkauft und so, weil die so federleicht waren.
Das wäre eine richtig geile Erklärung. Aber nee, du musst noch ein bisschen anders denken, weil was haben ja Hexen immer gemacht? Die haben ja so Zaubertränke gebraut und so in unserer Vorstellung ist das ja so. Und so soll es angeblich auch gewesen sein. Also bevor die zum Brocken aufgebrochen sind, haben die eine Salbe hergestellt aus Misteln und Johanniskraut und noch ein paar speziellen Zutaten, die man natürlich nicht herausfinden kann, weil nachher macht es jemand nach und haben sich damit eingerieben und ihren Besen auch.
Okay, aber dann muss ich fragen, warum reibt man denn nicht einfach den Besen ein?
Vielleicht, weil die Hexe sonst runterfliegt?
Also ich weiß, sie sind nicht wieder gehalten.
Genau, weil sie hat immer noch ihr Gewicht.
Ja.
Und tatsächlich sollen sie es eingerieben haben und sich auch. Und dann konnten sie fliegen. Mhm. Und der Teufel soll ihnen angeblich auch, also diese Fluggeräte zur Verfügung gestellt haben.
Ja, aber warum denn dann gerade ein Besen? Warum denn nicht irgendwie was?
Ein Staubsauger gab es halt damals noch nicht.
Ein Sessel oder so. Ne?
Vielleicht war der Besen das Naheliegendste, weißt du? Was hat man zu Hause? Ein Haushaltsgerät.
Ja, du hast recht. Ja.
Na, ich glaube das schon.
Heute würde man aus einem Dyson fliegen, das ist so.
Wie bei Hokus Pokus, die eine Hexe, die da auf dem Besen fliegt. Auf dem Staubsauger, Verzeihung. Und man kann sich das denken, damals, als dieser Mythos aufkam, war das natürlich im Dorf eine andere Geschichte. Da hatte man natürlich Angst davor. Also man hat wirklich gedacht, die Hexen kommen jetzt. Ich stelle mir das auch so vor, wie die dann so lachend da über das Dorf hinwegfliegen auf ihrem Besen. Ich glaube, ich habe auch zu viel Fernsehen geguckt. Und die haben dann eben versucht, mit anderen Ritualen so die Hexen von sich fernzuhalten und die gegebenenfalls auch zu enttarnen und haben dann so Kreuze und Kräuterbüschel an ihre Tür gehangen, weil man gesagt hat, dann kommen die nicht rein.
Ah, spannend, ja.
Ja, und das super Spannende eigentlich an der ganzen Geschichte ist, dass dieser Name auf was ganz anderes zurückgeht. Okay. Weil Walpurgisnacht habe ich eben gedacht, ja, vielleicht hieß die Oberhexe Walpurgia, so hieß sie ja, glaube ich, auch bei Bibi Blocksberg, das hätte ja gepasst. Aber tatsächlich nicht, denn die Walpurgisnacht hat einen ganz anderen Ursprung eigentlich, denn eigentlich geht dieser Tag auf die heilige Walburga zurück und das ist eine englische Äbtissin gewesen, die im 8. Jahrhundert gelebt hat und die hat da ein Kloster geleitet und die war sehr tugendhaft und die Leute haben die wirklich verehrt als Schutzpatronin gegen Seuchen und böse Geister.
Ah, okay, ganz schräg. Also das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass da eigentlich so eine Heilige, sage ich jetzt mal, so der Grund ist. Aber macht ja eigentlich Sinn, ne? Weil es gehen ja wahrscheinlich aus Sicht der Menschen und die haben sich ja davor schützen wollen, dass man das dann so genannt hat.
Genau, und das ist das Witzige daran, weil sie wurde auch Walpurga genannt. Ich weiß nicht, wieso das B dann ein P geworden ist. Ja. Und dieser Tag wurde am 1. Mai gefeiert eigentlich. Also das war so ihr Tag. Mhm. Und dann auf einmal kam halt so viele Schriftsteller, die sich gedacht haben, Mann, das Thema greifen wir doch mal auf. Das war dann eher so Richtung Mittelalter. Und dann kamen halt auf einmal so Geschichten auf von diesen Hexen. Und der Teufel hätte absichtlich gesagt, wir feiern dieses Fest auf den Tag, sozusagen auf die Nacht zum Tag der Heiligen, um das so ein bisschen schlechter zu machen, damit die Leute Angst haben, damit sie diesen Tag eben nicht mehr feiern als schönen Tag. Yeah. Also angeblich soll es so gewesen sein. Aber man muss sagen, es hat sich halt dann immer weiter entwickelt. Hexen und Teufel sind populär geworden und dann wurde eben so ein riesen Mythos drum erschaffen, der eben, wie gesagt, tatsächlich in der Literatur eher liegt. Also der Name kommt ganz woanders her, nämlich von Walburga, die eben auch diesen katholischen Bezug hat. Und die Walpurgisnacht selber ist literarisch geprägt.
Spannend, okay. Ja, ganz verrückt. Also da sieht man mal wieder, wie wenig man eigentlich tatsächlich mitbekommt.
Total. Oder ich habe es auch gedacht, weil ich bin ja jetzt auch schon ein paar Mal da gewesen und ich habe das nicht gewusst. Also ich habe es wirklich nicht gewusst, dass das halt so diese zwei Seiten hat. Und gerade dieses Literarische ist wirklich sehr interessant, weil das so ein bisschen, das war eigentlich schon nach der Zeit, wo der Höhepunkt der Hexenverfolgung schon vorbei war. Aber trotzdem muss man sagen, als dieses eine bekannte Werk, worauf das Ganze nämlich fußt, nämlich von Johann Praetorius, der hat das im 17. Jahrhundert geschrieben. Der hieß eigentlich Hans Schulze. Ich fand das irgendwie witzig, weil ich so dachte, okay, so ein Otto-Normalverbraucher.
Das ist ein Künstlername.
Genau, der hat sich halt einen Künstlernamen zugelegt und hat dann ein Buch geschrieben, was Blockesberges Verrichtung hieß. Und in diesem Buch, das muss man wirklich sagen, ist eigentlich ein bisschen traurig, hat der so Sagen und Mythen vermischt mit echten Aussagen, die in Hexenprozessen getätigt worden sind.
Ach, okay.
Und hat dann eben erzählt so, ja, diese wöchentlichen Treffen mit dem Teufel, dabei bei Walpurgisnacht wird eine Hexe mit dem Teufel vermählt und die schlafen auch miteinander und das sind wilde Orgien, die da passieren. Und die Walpurgisnacht ist eben eins der wichtigsten Feste, die gefeiert werden. Da hat er einfach gesagt, das ist Tatsache.
Du, da würde ich mir auch einen Künstlernamen zulegen.
Ich glaube auch, dann wirst du nämlich nicht verfolgt hinterher,
richtig,
ne?
Richtig, ja. Dann ist mein Fall raus, weil wie ist er, Johannes, laut Künstlername?
Johann Pretorius.
Ja, genau. Den gibt's dann ja wahrscheinlich nicht. Der ist dann feiner als ein Schneider.
Und das ist
ja frech.
Da ist er einfach rausgekommen und hat gesagt, so ist es wohl wirklich passiert. Und die Leute haben es halt geglaubt. Und dann ist es halt so entstanden, dass aus diesen Erzählungen, die eigentlich auf unter Folter erzwungenen Geständnissen halt auch bestanden, dass die Leute das einfach geglaubt haben, dass es so ist. Und daraus ist dann eben dieser Aberglaube entstanden, diese Folklore, die wir heute noch haben. Mhm. Einfach weil ein Mann vor 300 Jahren gedacht hat, denke ich mir mal eine Geschichte aus und mach den Leuten mal ein bisschen Angst.
Tragisch, ne? Das, ja, aber ich glaube, das ist halt, das, da merkt man wieder, das verkauft sich auch einfach gut. Das,
und wenn man ganz ehrlich ist, es verkauft sich bis heute, ne?
Ja, ja, richtig. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich doch nächstes Jahr dann dabei sein möchte.
Und das vielleicht jetzt noch einmal so, um die Tradition noch einmal aufzufassen, es ist tatsächlich so, dass so die Walpurgisfeier an sich sich dann natürlich im Laufe der Jahre verändert hat. Früher waren da auch bei der ersten touristischen Feier, die wir auf dem Brocken stattgefunden hat, 1896, waren nur Männer. Was ja auch wieder interessant war, aber natürlich, wie typisch, da wurden die Frauen natürlich ausgeschlossen, waren ja auch die bösen Hexen.
Ja, richtig, richtig.
Obwohl das
so
eigentlich
wollte man auch nicht mitteilen. Nee.
Und dann sind nach und nach Frauen dazugekommen, dann wurde es immer größer. Während des Zweiten Weltkrieges und der DDR wurde das untersagt, es wurde dann nicht mehr gefeiert. Und nach der Wiedervereinigung ist das Fest dann auf einmal wieder aufgekommen und ist so super bunt geworden. Und das muss ich jetzt auch einmal sagen, da muss ich auch einmal eine Lanze für dieses Fest, was ja eigentlich auf einen düsteren Kapitel durchaus fußt, auch brechen. Weil da wirklich auch Vielfalt gefeiert wird. Also wenn du siehst, was da eigentlich passiert, und die Hexe an sich ist ja mittlerweile auch ein deutlich anderes Symbol. War sie früher so die böse, runzlige, unheimliche Person, steht sie ja mittlerweile auch sehr viel für Stärke und auch Emanzipation. Also ich meine, auch Frauenbewegungen eignen sich so die Hexe mittlerweile
an. Das ist so, ne? Also und auch gerade so popkulturell. Es gibt so viele Serien mittlerweile. Ich glaube, Sabrina ist vielleicht ganz bekannt da. Es war früher irgendwie so eine Kinderserie. Jetzt
ja, total.
Netflix nochmal aufgegriffen, glaube ich. Und da ist es ja wirklich so, dass man auch diese Zirkel, die dann ja meist aus Frauen oder nur aus Frauen bestehen, auch total als Emanzipation der Frau und auch als Frauenpower so richtig darstellt. Ne? Das ist ja spannend, wie auch das über die Jahre sich so verändert hat.
Total. Und ich finde, da muss man auch mal drauf gucken. Und da kann man einfach sagen, dass die Walpurgisnacht, die vom 30. auf den 1. Mai gefeiert wird, eben nicht nur so Spaß und Zusammenkunft und wir zeigen die Vielfalt, sondern es ist eben auch, dass es auch ein bisschen Erinnerung ist an das, was halt mal war. Mhm. Aber ich fand es einfach spannend, mal zu erzählen, dass einfach ein Mann sich diese Geschichte quasi ausgedacht hat, da ein bisschen Realität und Unheimliches vermischt hat.
Ja.
Und dass das so lange angehalten hat, dass halt bis heute 10.000 Menschen sich da in 20 verschiedenen Orten im Harz treffen, immer noch verkleidet sind und an dem Tag halt in den Mai reinfeiern.
Ja, das ist schon, man kann sagen, weird, ne?
Ja, schon. Und wenn man mal dabei war, es ist wirklich ein bisschen weird. Also auf was für Ideen die Leute da kommen, wie sie sich so anziehen und was dann da so gemacht wird. Aber es ist auf jeden Fall, natürlich hat es nicht mehr den gleichen Anstrich wie früher. Mhm. Heute ist es wirklich ein Fest, was Freude macht. Aber ich glaube, es ist durchaus auch eine schräge Tradition, die man mal erzählen kann.
Also was meinst du, gehen wir hin?
Auf jeden Fall. Gut. Kostüm habe ich schon.
Ich gehe jetzt Besen.
Da müssen wir Leonie jetzt noch ein bisschen einkriegen. Mit Salbe, genau. Und dann kann sie hoffentlich auch fliegen. Also, Leonie, ich danke dir für deine weirde Geschichte über die Himmelsbeerdigung.
Ja,
ich denke da jetzt noch ein Weilchen drüber nach, weil ich sagen muss, diese Vorstellung von Geiern zerpickt werden, das ist wirklich was, das nehme ich noch ein bisschen mit nach Hause.
Ja.
Ihr vielleicht auch. Also lasst es uns gerne in den Kommentaren von Spotify wissen, welche Tradition ihr vielleicht kurioser fandet oder auch wie ihr gerne beerdigt werden wollt. Ist auch spannend eigentlich, also ob ihr euch das vorstellen könntet oder nicht.
Ja, also ne, manchmal hat man sich ja gar nicht damit befasst, aber irgendwann blüht es ein. Und also wie gesagt, man muss keine Sorgen haben, das wird in Deutschland nicht kommen. Aber ich werde trotzdem irgendwo nochmal erwähnen, dass Sky Burial nichts für mich ist.
Halten wir jetzt einmal fest, ihr habt es gehört. Im besten Fall muss Leonie das jetzt nicht mehr notarisch beglaubigen lassen.
Genau.
Also wir hören uns in 14 Tagen. Wir verabschieden uns. Wir sagen Tschüss.
Auf Wiederhören.
Tschüss.